Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich. Meine Interviewpartnerin ist Katja Körber. Katja Körber ist Tanzpädagogin und arbeitet in Fortbildungseinrichtungen überwiegend, wo sie anderen eben die Tanzpädagogik weitervermittelt. Vor allem Theaterpädagogen wie auch andere Einrichtungen, da ist sie sehr aktiv. Sie war schon mal hier zu Gast gewesen und hatte in diesem Podcast ihr Buch Kindertanzgeschichten vorgestellt, das auch unten in den Shownotes wieder verlinkt ist, genauso wie die entsprechende Podcast-Folge. Und als wir dann fertig waren mit dieser Podcast-Folge, habe ich zu ihr gesagt, es wäre doch mal interessant, über Laban zu sprechen. Denn diese Technik von Laban verwendet sie in ihrem Buch und ist eine großartige Technik, um über Theater zu sprechen. Doch ich rede eigentlich schon viel zu viel. Es geht, wie gesagt, um Laban, die Tanztechnik Laban und wie du sie im Theater, aber auch generell in deiner pädagogischen Arbeit verwenden kannst. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. So, und jetzt sind wir hier mit Katja. Hallo Katja, wir sind hier in Heidelberg und sehen uns sozusagen direkt in die Augen.
Ja.
Sehen uns also live und gar nicht wie beim letzten Mal Corona-bedingt noch irgendwie online. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Marc, vielen Dank, dass ich da sein kann. Oder dass du nach Heidelberg gekommen bist für das Gespräch. Freut mich sehr.
Ja, so kann man es im Prinzip auch sehen. Fangen wir doch mal gleich an. Sag mir doch mal bitte, was war denn so dein erster Kontakt zum Tanzen? Also wie bist du selbst zum Tanzen gekommen?
Also ich habe eigentlich immer schon getanzt, also zu Hause in meinem Zimmer oder wir hatten so einen relativ leeren Spielraum im Keller und da bin ich immer rumgehüpft zu Musik und fand es immer ganz, mir hat es immer ganz viel Spaß gemacht, mich einfach zu Musik zu bewegen, so wie man halt viele kleine Kinder mit 2, 3 Jahren sieht, man schaltet Musik ein und sie hüpfen drauf los. Und dann habe ich mit 7 Jahren angefangen mit Kinderballett, wie auch viele Mädchen damals. Also bei mir ist das ja schon eine Weile her, dass ich 7 war. Und damals gab es auch noch nicht viel anderes als Kinderballett. Das sieht heute ja schon ein bisschen anders aus, zum Glück. So bin ich zum Tanz gekommen. Und meine Eltern haben ja auch immer gerne Tanzaufführungen gezeigt oder mich früh mitgenommen ins Theater, wenn Ballettaufführungen waren. Und da habe ich so meine Leidenschaft entdeckt.
Okay, das heißt, du bist zu deinen Eltern gekommen und hast gesagt, ich möchte gerne tanzen.
Ja, ist das so? Ich habe ihnen sehr in den Ohren gelegen, bis wir dann die kleine Mini-Tanzschule auf dem Dorf gefunden haben. Und genau, und dann ging das so weiter und dann bin ich irgendwann gewechselt und dann habe ich irgendwann verschiedene Stile ausprobiert. Also mit dem Kinderballett habe ich halt angefangen, aber dann ging es halt weiter mit Jazz, Modern Dance, Hip-Hop und irgendwann fing ich an zu unterrichten. Bin Richtung Tanztheater gegangen, Ausdruckstanz und es wurde halt nach und nach auch immer freier und kreativer.
Okay, ja cool. Das heißt, du bist zu deinen Eltern gegangen und hast gesagt, ich würde gerne tanzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es heute? Also erlebst du das heute auch noch, dass die Kinder eher zu dir kommen oder dass das eher von den Kindern kommt? Oder ist das eher sowas, wo die Eltern sagen, hey, mein Kind sollte mal tanzen?
Beides eigentlich, also mal so. Die Eltern kommen dann natürlich schon zu mir so im Gespräch und sagen, mein Kind will tanzen. Ja, das gibt's schon sehr häufig, dass die Kinder von sich aus tanzen wollen. Und manchmal ist es dann auch so, ich gebe halt in Heidelberg jetzt Kurse in Tanztheater und da können sich viele erstmal nichts drunter vorstellen. Vor allem also diese Kombination aus Tanztechnik, kreativem Tanz, freier Improvisation zu bestimmten Themen und auch in diesem Zusammenhang über Gefühle zu sprechen und über körperlichen Ausdruck, das ist den meisten Menschen halt fremd, sowohl den Kindern als auch den Eltern. Und wenn aber Eltern das mal mitkriegen, was ich da mache, dann merken sie, oh, das könnte ja vielleicht was für mein Kind sein. Häufig dann auch, das könnte vielleicht was für meinen Sohn sein, weil das ist so ein kreativer Kopf mit viel Bewegungsdrang. Und gerade solche, ich sag mal, schrägen Vögel, die fühlen sich dann da sehr wohl, weil sie halt eben sich in einem Fußballverein zum Beispiel nicht so wohl fühlen, weil sie eben keinen Sinn darin sehen, ein Tor schießen zu müssen. Also warum? Weil wenn jemand schon von klein auf das Bedürfnis hat, sich körperlich auszudrücken, dann wird er das nicht in einem Mannschaftssport tun, sondern in einer kreativen, freieren Umgebung. Und die muss man ja erstmal finden.
Ja, okay. Jetzt sagst du, du verbindest also Tanz und Theater, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Und jetzt sag mir doch mal bitte, wie genau funktioniert das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil normalerweise, wenn ich jetzt mal sage als Laie, wenn ich da jetzt Theater sehe, klar, dann ist da noch ein bisschen Tanz, aber dann sind ja meistens vorgefertigte Choreografien. Das heißt, irgendjemand setzt sich hin, überlegt sich eine Choreografie und die bringe ich den anderen bei. Ist das bei dir genauso?
Nee, das ist bei mir tatsächlich anders. Also das kann ich auch oder mache ich auch manchmal. Ne? Ich bringe die Choreografien mit, bringe die bei. Wir integrieren das in Theaterstücke. Und letztlich sind es dann Tanzszenen, die thematisch andocken an das Theaterstück. Aber eigentlich geht es im Tanztheater darum, dass man Geschichten mit dem Körper erzählt und nicht mit der Stimme oder nicht mit, auch mal mit Text, aber eher körperlich oder als Gruppe in Beziehung zum Raum, in verschiedenen Formationen, in verschiedenen Ebenen, mit bestimmten Bewegungsqualitäten. Und oft hat das Ganze auch nicht so eine logische Dramaturgie, sondern ist eher aufgebaut wie ein assoziativer Traum, wo die Logik ausgeschaltet ist. Also wo der Zuschauer auch einfach freier assoziieren kann oder soll und das, was er sieht, mit seinen eigenen Erfahrungen in Beziehung setzt und unter Umständen sieht das Publikum ganz unterschiedliche Dinge, weil wir halt so viel Projektionsfläche lassen und die Teilnehmer, die Darsteller viel Persönliches reinbringen, aber auf so einer unterschwelligen Ebene, dass sich niemand so bloßgestellt fühlt oder viel von sich preisgibt oder erzählt, was eins zu eins wiederzuerkennen ist, sondern eher auf so einer subtilen Ebene passiert.
Mhm. Aber jetzt wird mal ganz konkret. Also du kommst jetzt irgendwo hin und ich bin jetzt Theaterpädagoge zum Beispiel und sage, ich hätte gerne hier ein Tanzstück, wo von mir aus jetzt, keine Ahnung, wo jetzt Gefühle ausgedrückt werden. Wie genau gehst du da zum Beispiel zu sowas hin? Wie fängst du da an?
Also ich fange dann häufig erstmal an, die Gruppe körperlich zu lockern, dass man in den Körper kommt. Also ich arbeite gerne mit dem Hinblick auf Ganzheitlichkeit. Also wenn wir den Mensch einteilen in drei Daseinsebenen, kognitive Ebene, körperliche Ebene, emotionale Ebene, ist halt im Sprechtheater häufig die Kognition stark gefordert, Emotion auch noch, aber körperliche Ebene kommt in Relation zum Tanz halt relativ kurz. Und ich versuche die Teilnehmer erstmal in die körperliche Ebene zu kriegen und die emotionale, ohne den Kopf zu benutzen. Und das passiert halt einfach über Bewegung im Raum, Anstrengung im Raum, Gefühl im Raum, Partnerübungen. Durch den Kontakt kommt man in die emotionale Ebene. Also wie beispielsweise körperliche Spiegelübungen zu Musik und Raumlaufvarianten, die einen auch mal zum Lachen bringen, wo es darum geht, jemanden in eine Rolle zu schlüpfen und jemanden zu mögen oder nicht zu mögen. Und so weiter. Ja, das ist so der erste Schritt. Erstmal körperlich ein bisschen verausgaben, im Raum ankommen, im Gefühl ankommen. Und wenn man dann inhaltlich wird, geht es mir darum, welches Gefühl soll die Szene transportieren? Und dann rauszufinden, was bedeutet das denn für die Teilnehmer? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also welche Bewegungsqualität braucht es, um das Gefühl nach außen zu bringen, in den Körper, in den Raum? Und dann fange ich an, auszuprobieren, mit Musik zu experimentieren, gegensätzlich auch zu Musik manchmal zu arbeiten und dann Beispiele zu finden von Einzelnen, die ich sehr ausdrucksstark finde und die auf die Gruppe zu übertragen in Bewegung. Und so entwickeln wir Schritt für Schritt Bewegungsmaterial aus der Gruppe heraus, bringen das in eine logische Abfolge, die körperlich Sinn macht, nicht unbedingt kognitiv, aber dass sich die Bewegungen nach und nach entwickeln. Und wählen eine Musik aus, die uns passend erscheint und verteilen so nach und nach die Bewegung auf die Musik. Manchmal bleiben da noch noch so Platzhalter oder Momente, wo noch nicht ganz klar ist, was passiert. Manches verändert sich dann, wenn man auf die Bühne geht oder auch Licht benutzen kann oder Gegenstände benutzen kann, Stühle zum Beispiel, Tücher oder auch Alltagsgegenstände oder auch Kostüme.
Okay. jetzt das, was du ja ansprichst, gerade auch mit diesem Körperlichen, mit dem Raum oder auch diese verschiedenen Techniken, die du jetzt auch hier angesprochen hast, die berufen ja sich oder da berufst du dich ja im Prinzip auf die Techniken von Rudolf von Laban. Das ist ja das, worauf du dich stützt, ne?
Genau, also das ist, ich würde sagen, so meine abstrakte, theoretische Grundlage, auf die ich mich immer wieder gerne beziehe. Und vor allem auf den Bereich Antrieb oder Ausdruck. Also der Rudolf von Laban, der hat sich viele Gedanken gemacht über den Ausdruck von Bewegung. Also was macht den Ausdruck einer Bewegung aus? Und hat versucht, das runterzubrechen auf einfache Begriffe und den Pädagogen Hilfsmittel an die Hand zu geben, diese Einzelteile von Ausdruck systematisch zu erforschen mit Teilnehmern und die Ausdrucksfähigkeit zu verbessern, zu erhöhen, Bewusstsein zu schaffen für Ausdruck in Bewegung.
Hm. Ja, also wenn ich auch Laban, wenn ich mich da so ein bisschen eingelesen habe, auch jetzt zur Vorbereitung auf dieses Interview, dann muss ich schon sagen, also ich habe vor allem, oder was mir direkt aufgefallen ist, ist die Parallele zur Semiontik in der Theaterpädagogik. Semiontik, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, auf jeden Fall auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Es gibt diese semiontischen Symbole, sage ich mal. Das heißt, ich schaue mir in einem Theaterstück an, so kann ich das Theaterstück auch analysieren. Wie stehen die Personen zueinander? Wie reden die? Reden die schnell? Reden die langsam? Redet die Person jetzt laut oder leise? Wie stehen die Personen, wie gesagt, auf der Bühne? Stehen die zusammen? Stehen die auseinander? Man kann damit Licht, mit Musik, welche Musik wird jetzt eingesetzt? Und ganz viele, also so kann man ein Theaterstück wirklich auseinandernehmen und analysieren. Und das hilft natürlich auch dabei, ein Theaterstück zu erstellen, ja. Laban hat sich natürlich auch sehr damit auseinandergesetzt, sowas zu analysieren, Bewegung zu analysieren. Aber kannst du da jetzt auch mal so ein bisschen skizzieren, wie ist denn das beim Tanz? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich schaue mir an, wie ein Schauspieler, spricht er jetzt laut oder spricht er jetzt leise? Was gibt es denn da so für Symbole, sage ich mal, oder für Techniken, wie ich Tanz kreativer und attraktiver machen kann? Worauf sollte ich da deiner Meinung nach achten?
Also, da muss ich jetzt weit ausholen.
Bitte, wir haben Zeit.
Okay, Rudolf von Laban, der hat ja so vor ungefähr 100 Jahren gearbeitet, gelebt und hat damals den Tanz extrem verändert, indem er eine allgemeine Bewegungssprache entwickelt hat und die Laien ermöglicht, das Gleiche letztlich zu tun wie Profis, also dass sie sich frei in ihrem Körper zu bestimmten abstrakten Themen bewegen und hat letztlich perfekten Anspruch an Tanz komplett weggelassen. Und das hat die Tanzwelt erschüttert. Also er hat halt gesagt, jeder Mensch ist ein Tänzer. Jeder Mensch hat in sich drin ganz viel kreatives Potenzial, unabhängig von der Erfahrung und unabhängig von der Begabung und hat dadurch auch plötzlich inklusiven Tanz möglich gemacht und hat den auch auf die Bühne gebracht. Und das hat halt die Tanzwelt schockiert, ja, weil diese Blase an Perfektion, die macht dann keinen Sinn mehr.
Also im Prinzip das, was du früher in deinem Ballettunterricht gelernt hast, so sieht die Bewegung aus, so muss die Spitze sein. Und das ist sozusagen, das hat Laban ersetzt.
Genau, er hat sozusagen den modernen Ausdruckstanz geprägt und dem eine Form gegeben, eine Sprache gegeben und ihn auf die breite Masse übertragen. Und nicht mehr einer ausgewählten kleinen Untergruppe an perfekten Körpern mit ganz viel technischer Ausbildung. Und das ist letztlich was wir heute, also worum ich immer noch kämpfe, dass wir Tanz nicht verstehen als körperliche, ja, ich sag mal, ein körperlich perfektes Ziel, was man erreichen muss und dann ist man ein Tänzer, sondern dass letztlich man mit den in einem entsprechenden Rahmen wir alle einen Zugang wieder zu Bewegung und zu unserem Körper bekommen müssen, was kleine Kinder ja haben. Und wir müssen das erhalten. Letztlich sehe ich das als meine Aufgabe, wenn ich auch in Kindergärten arbeite, diesen kreativen Erfahrungs- und Bewegungsdrang von Kindern zu bewahren, zu erhalten, zu entfalten und dass der nicht verloren geht. Und wenn wir da ansetzen würden, dann wären wir als Erwachsene sehr viel freier mit unseren Körpern und unserem körperlichen Ausdruck. Und das ist letztlich, was Laban schon vor 100 Jahren gesagt hat. Auch wenn man seine originalen Schriften liest, die Sätze, die da drin stehen, eins zu eins anzuwenden auf heute, auf Bewegungserziehung in der Schule. Es ist absolut aktuell immer noch. Und obwohl es schon so viel freien Tanz weltweit gibt, ist das breite Verständnis davon noch nicht angekommen und auch noch nicht, welche Möglichkeiten der Tanz bietet. Aber jetzt zurückzukommen zu deiner Frage. Ich habe gesagt, ich hole weit aus.
Ja.
Diese Bewegungslehre von Laban, also letztlich wurde sie noch ein bisschen weiterentwickelt von einer seiner Schülerinnen, der Irmgard Bartenjew. Sie war Physiotherapeutin und Tanzpädagogin. Und daraus sind dann die Laban-Bartenjew-Bewegungsstudien entstanden. Und das ist auch so der weltweite Standard heute, worauf sich auch die Literatur bezieht. Und diese Laban-Bartenjew-Bewegungsstudien sind unterteilt in 6 Kategorien. Und in diesen 6 Kategorien lässt sich Bewegung beschreiben und mit dieser Beschreibungssprache auch ganz einfach erzeugen. Als Beispiel gibt es eine Kategorie Körper, die sich wiederum unterteilen lässt in Körperaktionen, Körperhaltung zum Beispiel und wiederum die Körperaktionen in Ruhe, in Bewegung und die Bewegung wiederum lässt sich unterteilen in Gesten, Gewichtsverlagerung, Stützpunktveränderung, Fortbewegung, Sprung. Und so hat er halt ist er einfach sehr systematisch, geht er an Bewegung ran, hat die analysiert und eben diese Symbole oder, finde ich, sehr einfachen Wörter eigentlich gefunden. Ja, also beispielsweise diese, wenn wir dabei mal bleiben, also entweder ist der Körper in Ruhe, im Stillstand und wir atmen nur, oder er ist in Bewegung. Allein diese Unterscheidung, daraus kann ich schon eine ganze Stunde machen, um mir bewusst zu machen, Ruhe und Bewegung, Ruhe und Bewegung. Und in diesen Polen körperlich zu arbeiten, jetzt kann ich natürlich noch variieren mit schneller Bewegung, langsamer Bewegung, Bewegung in der unteren, mittleren, oberen Ebene, Bewegung in Kontakt, ohne Kontakt, verschiedene Spiele finden. Ganz einfach angefangen beim Stopptanz, was jedes Kindergartenkind kennt und liebt, und das anfangen zu variieren. Ja, verschiedene Formen auch zu finden, Körperhaltung in Ruhe zu finden, Kompositionen zu finden als Gruppe und so weiter. Allein daraus lässt sich eine wunderbare Stunde machen.
Also wenn ich kurz übersetzen darf, es geht im Prinzip darum, wenn ich das richtig verstanden habe, Körper, bin ich jetzt in einer Pose, wie man auch im Tanz zum Beispiel sagt, dass ich still stehe, wie du das genannt hast, und dann gehe ich aus der Pose wieder raus und dann kann ich mich langsam bewegen oder ich kann mal eine ganz schnelle Bewegung machen. Das heißt, ich kann den Arm ganz langsam ausstrecken oder ihn wieder ganz schnell wieder zu mir führen. Und die 3 Ebenen, die du genannt hast, ich kann das Ganze jetzt im Stehen machen, ich kann das Ganze im Knien zum Beispiel machen oder so ein bisschen gebückt, oder ich kann mich eben auch auf dem Boden wälzen, rollen, was auch immer.
Genau, und als Pädagoge kann ich mir jetzt ein Oberthema suchen, also wenn ich mich ein bisschen in dieser Laban-Sprache ein bisschen schon drin auskenne und es gibt einfach wahnsinnig viele abstrakte, raumbezogene, körperbezogene Themen, dann picke ich mir eins raus und das ist jetzt für heute mein Thema, mein roter Faden oder vielleicht meine Assoziation zu dem Gefühl, was der Theaterpädagoge, für den ich gerade arbeite, nachher in der Szene sehen will. Ja, weil vielleicht verbinde ich mit dem Gefühl, was er sehen will, das Thema Ruhe und Bewegung im Gegensatz. Ja, zum Beispiel. Dann nehme ich das für mich als Thema und dann fange ich an zu variieren. Und die Variationsmittel liefert mir auch diese Laban-Lehre, wie was wir gerade eben angedeutet haben, wie die zum Beispiel die Ebenen im Raum, die 3 Ebenen, oder eben in welchem Ausdruck bewege ich mich. Und dann ist man plötzlich, wenn man anfängt, diese ganzen einzeln gesehen einfachen Mittel zu kombinieren, dann kann das sehr schnell sehr komplex werden. Und man bedient dadurch in einer Tanzstunde oder Probe jedes Niveau an Erfahrung und jedes Niveau an Fähigkeiten von den Teilnehmern, weil jeder in seinem eigenen Spektrum sich bewegen kann und einmal Erfahrungen festigen kann und neue Erfahrungen sammeln kann. Durch den Input, den er durch die anderen Teilnehmer kriegt, erweitert sich das Repertoire. Und so erarbeitet man in einem sehr, ich sag mal, sicheren Rahmen, weil wir halt durch unsere Sprache Grenzen setzen innerhalb der Improvisation. Ja, in diesem sicheren Rahmen schaffen wir eine Basis, in der Kreativität entstehen kann. Dass die Kinder oder Erwachsene, also beispielsweise, wenn ich mit Kindern arbeite, selbst entscheiden können, wenn ich sage zum Beispiel, wir bewegen uns in der unteren Ebene durch den Raum fort. Aber wie sie das machen, lösen sie dann erstmal alleine. Machen sie das kriechend, rollend, krabbelnd, rutschend. Das kann ich dann, wenn ich sehe, ein Kind löst es so, das sieht spannend aus, dann nehme ich das mit auf in meine Sprache, gebe am Anfang enge Vorgaben und die lasse ich, die erweitere ich dann nach und nach. Und so kommen die Kinder auf kreative Lösungen.
Okay, also das ist im Prinzip dadurch, dass du das Ganze so ein bisschen einengst und sagst, wir bewegen uns jetzt nur auf dem Boden, ermöglichst du durch diese Einschränkung nochmal mehr Freiheit im Prinzip, was ja eigentlich erstmal kontrovers steht. Aber das ist auch eigentlich immer das, was ich sage, dass Partizipation auch gekonnt sein muss und dass Partizipation auch etwas sein kann, das überfordert und dadurch einfach sehr einschränkend sein kann. Und deswegen ist zu viel Partizipation manchmal auch negativ. Ja. Und solche Einschränkungen helfen dann einfach, die kreative oder nicht nur die kreative Freiheit, sondern auch allgemein die Freiheit zu fördern.
Ja, genau. Und so ist es nämlich oft, dass viele Menschen auch von freiem Tanz oder Improvisation, wenn sie hören, ein Workshop in Improvisation, wenn ich Theaterpädagogen fortbilde im Tanz und sie hören, Laban, Improvisation, dann kriegen sie erstmal Angst, weil das so ein hoher Freiheitsgrad gesehen wird, der überfordert. Aber wenn man sehr eng anfängt, in der Einheit, mit Hilfe dieser, ich sag mal, Laban-Themen, dann sind die Möglichkeiten so eingeschränkt, dass man in eine Art kreative Problemlösung gehen muss, um sich überhaupt noch bewegen zu können. Und dann fängt der Spaß erst an. Also, dass man halt, ein schönes Beispiel mache ich auch sehr gerne mit Laien, ist das Thema symmetrische und asymmetrische Bewegung. Wer schon mal bei mir einen Workshop gemacht hat, der kennt es vielleicht. Und gerade die Aufgabe, sich symmetrisch durch den Raum fortzubewegen. Man sieht, wie es in den Köpfen rattert, wie kognitiv anspruchsvoll das auch ist, eine Lösung zu finden. Was habe ich denn für Möglichkeiten, mich symmetrisch fortzubewegen? Also symmetrisch im Sinne von, die Wirbelsäule ist eine Spiegelachse und rechte und linke Körperhälfte machen genau das Gleiche. Und das sind Bewegungen, die machen wir nie im Alltag. Also wann bewegen wir uns symmetrisch? Sehr selten. Vielleicht, wenn sich jemand eine symmetrische, gegelte Frisur macht und die Haare mit der rechten und linken Hand gleich zurückstreift, dann vielleicht. Ja, oder sich gleichzeitig rechts und links an den Ohrläppchen kratzen. Aber wann machen wir sonst symmetrische Bewegungen? Fast nie. Und dadurch ist diese Fähigkeit ein bisschen verkümmert. Und wenn ich jetzt Themen auspacke, die alltagsfremd sind, dann sind erstmal alle so verwundert und dann geht's aber auch schon los mit diesem kreativen Potenzial. Ja, und das sind dann das, was Kinder letztlich ja machen. Wenn ich meinem Sohn, also ich habe zwei Jungs, und wenn ich denen zuschaue, wie die auf dem Spielplatz unterwegs sind und beispielsweise eine Rutsche erforschen. Ich weiß noch, wie mein Sohn, das werde ich nie vergessen, so mit 4 Jahren eine Rutsche erforscht hat. Der hat ungefähr 15 Minuten lang auf verschiedene Art und Weise versucht, diese Rutsche zu benutzen, ohne zu rutschen. Also indem wir Gegenstände entfremden, passiert ja auch ganz viel Kreativität. Ja, so benutze ich halt auch Bälle in meinem Tanzunterricht, mit denen darf aber nicht geworfen werden. Ja, oder Frisbee-Scheiben auch, die dürfen nicht geworfen werden. Man kann so viele tolle Sachen damit machen, ohne sie zu werfen. Und sie über den Körper wandern zu lassen, ja, sie in andere Gegenstände sich verwandeln zu lassen. Und das Gleiche ist passiert eben durch alltagsfremde Bewegungsaufgaben stellen, die so einengen, dass niemand überfordert ist, dass jeder weiß, was er zu tun hat und dass kreative Prozesse angestoßen werden.
Das ist interessant. Das heißt, du benutzt Gegenstände auch ziemlich früh, um sich mit Tanz auseinanderzusetzen, ja?
Ja.
Okay. Und erzähl mal bitte noch mehr, wie nutzt du oder wie kann ich jetzt Tanz und Theater wirklich miteinander verbinden? Also warum Macht es Sinn, dass wenn ich jetzt Theaterpädagoge bin oder ich möchte jetzt irgendwie was mit Theater machen, mit Kinder, Jugendlichen, mit Menschen allgemein, warum ist es sinnvoll, dass ich mich da mit Tanz auseinandersetze?
Also der Tanz bietet halt die Möglichkeit, sich nonverbal auszudrücken. Und viele Laien haben Probleme, auf der Bühne zu sprechen. Und es, je nachdem, mit welchen Gruppen man jetzt arbeitet, Beispiel geschlossene Schulklasse, ist was ganz anderes als eine freie Gruppe am Nachmittag. In der freien Gruppe am Nachmittag sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die da sein wollen. In der Schule, in der geschlossenen Schulklasse sind viele, die da oder auch einfach nur Typen, die körperlich, emotional ein hohes Potenzial mit sich bringen und nicht so sehr sprachlich, kognitiv. Und halt in der Klasse, im Unterricht auch immer schon schlechte Erfahrungen sammeln, weil sie halt nicht die großen Redner sind. Und häufig erlebe ich dann jetzt im Beispiel Schule, dass vor allem die Lehrer überrascht sind, wie extrovertiert plötzlich Kinder sind, die im normalen Unterricht ganz still und unscheinbar sind. Oder die nichts auf die Reihe kriegen, gefühlt, im normalen Unterricht, weil halt sie Probleme mit Struktur haben und mit Lernen und mit Reden und mit logischem Denken, aber dass sie halt ganz viele freie Assoziationen in sich drin haben und ganz vieles, ganz starkes Bedürfnis, sich körperlich auszudrücken. Und die kommen dann aus sich raus. Und ich erreiche dadurch einen anderen Typ an Teilnehmer. Und auch die Teilnehmer, die gerne sprechen, gerne Schauspielern, auch die werden bei einer Tanzszene kognitiv entlastet und kommen stärker in ihren körperlichen Ausdruck, lernen häufig in der Körperarbeit Dinge, die sie im Schauspiel nutzen können.
Sehr schön. Das heißt, du siehst Theater nicht wirklich nur im Verbalen, sondern generell Theater ist ja auch das, was die Theaterwissenschaft sagt, es ist eine Kommunikationswissenschaft. Und Kommunikation findet einfach verbal wie nonverbal statt. Und kannst das Ganze auch unterstützen, dass sich die Menschen im Prinzip da auch besser nonverbal ausdrücken können?
Genau. Und hinzu kommt ja auch, dass wir nonverbal bestimmte Dinge transportieren können, die wir mit Sprache nicht transportieren können. Ja, und es ist häufig im Tanztheater der Fall. Also wer Stücke von Pina Bausch schon gesehen hat, der geht da raus mit voller Gefühle und kann es nicht in Worte fassen, was das ist, was sie da macht oder gemacht hat, muss man ja leider sagen, da sie schon verstorben ist. Aber und dieses Unaussprechliche, wenn ich über eine abstrakte Ebene herangehe an Gefühle, also mithilfe von den Laban-Bartenev-Bewegungsstudien zum Beispiel, ne, weil für mich ein Gefühl sich in einem bestimmten Ausdrucksmittel widerspiegelt und das in bestimmten Formationen sich für mich widerspiegelt, das mit bestimmten Farben in Verbindung setze, mit einer bestimmten Musik, mit einem bestimmten Licht, dazu eine Choreografie entwickle und das dann einbaue in einem Moment, wo dieses Gefühl vordergründig ist in einem Stück, dann kommt beim Zuschauer was ganz anderes an, als wenn ich darüber auf der Bühne sich die Personen nur unterhalten. Ja, und jeder verbindet durch diese nonverbale Präsentation werden auch eher eigene Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen der Zuschauer meiner Meinung nach angestoßen. Ja, weil wir ganz viel Raum lassen für Projektionsfläche durch das Nonverbale.
Sehr schön. Du hast ein Buch geschrieben, ja, darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Den entsprechenden Link werde ich auch, oder die entsprechenden Links zum Buch, wie auch zu der Podcast-Folge, werde ich auch in die Shownotes packen. Kindertanzgeschichten heißt das Buch, ja, wo du auch über Laban sprichst. Und ich habe mal nochmal in dem Buch reingeguckt und da schreibst du etwas Wunderschönes, wo du, ich zitiere mal kurz, was da wirklich steht. Kreative Tanzpädagogik strebt Ganzheitlichkeit an. Will also Körper, Kopf und Gefühle gleichermaßen ansprechen und damit den Menschen als Ganzes. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Was bedeutet für dich ganzheitliche Bildung oder diese ganzheitliche Förderung?
Ja, das sind letztlich genau diese drei Ebenen, also die Gefühlsebene, emotionale Ebene, körperliche Ebene und kognitive Ebene. Und dass der Mensch einfach aus diesen drei Ebenen besteht oder sich zusammensetzt und wir beim Lernen idealerweise alle drei Ebenen aktivieren und dadurch auch Erfahrungen tief abgespeichert werden. Und das eine ist, dass etwas tief abgespeichert wird und das andere ist, dass der Mensch ausgeglichen wird. Und ich erlebe häufig, auch wenn ich Intensivwochenenden im Fortbildungsbereich oder Lehrerausbildung gebe, dass die Teilnehmer am Ende extrem ausgeglichen sind, was ich in den Feedbackrunden wiedergespiegelt bekomme. Und sich häufig nicht so erschöpft fühlen wie nach einer relativ theoretischen Wochenende oder einem hauptsächlich körperlichen Wochenende. Ist, weil ich versuche immer zwischen diesen Ebenen zu wechseln und ich mir bewusst machen möchte, bevor ich eine Übung ausführe oder je nachdem, wie ich sie anleite, welche dieser drei Ebenen aktiviere ich jetzt gerade bei meinen Teilnehmern. Und das kann ich ein bisschen durch meine Sprache steuern, indem ich die Aufmerksamkeit der Teilnehmer zum Beispiel auf die Gefühle lenke oder auf ihre eigenen Bedürfnisse. Also wenn ich zwischendurch mal so Sätze fallen lasse wie, wonach ist dir gerade, spüren dein Körper rein, welches Körperteil spürst du gerade, obwohl ich da sogar auf den Körper noch benenne, aber ich spreche das Gefühl und das Befinden an oder auch eine Kontaktübung zu machen, dadurch kommt man automatisch ins Gefühl, weil man im Kontakt mit jemand ist, das kann ich fördern durch Blickkontakt, ja, oder Vorstellungsbilder erzeuge, die auch die emotionale Ebene füttern. Und wenn ich merke, eine Gruppe war jetzt relativ längere Zeit hauptsächlich in der emotionalen Ebene unterwegs, dann nehme ich die wieder raus und gehe in die körperliche Ebene und power sie mal kurz aus durch einen Raumlauf oder einen...
Ja, und da ging dann das Telefon. Aber weder das von mir noch das von Katja, sondern vielmehr das Haustelefon der Person, die uns die Räumlichkeiten in Heidelberg zur Verfügung gestellt haben. Nachdem Katja und ich uns dann kurz animisiert haben, ging es dann auch gleich wieder weiter.
Okay, genau, dass ich die Teilnehmer dann wieder auf die körperliche Ebene ziehe, sie auspower, sie ihren Körper spüren oder Dehnübungen großartig, um sie den Körper zu spüren, ne? Wenn alle stöhnen und ächzen, weil sie plötzlich merken, wie verkürzt sie überall sind. Ja, oder eben dann auch wieder die kognitive Ebene anzusprechen durch eine Aufgabe, die halt eben Richtung Problemlösen geht. Beispiel vorhin, sich symmetrisch durch einen Raum zu bewegen. Und versuche da aber immer, mich an meinem Oberthema weiterhin zu orientieren. Was ist mein Oberthema, mein roter Faden, der sich durch die Stunde zieht und in meiner Stundenplanung schon im Vorfeld zu berücksichtigen, welche Übung spricht welche Ebene an, um diesen ganzheitlichen Anspruch zu erfüllen und die Teilnehmer auszugleichen und gleichzeitig aber beim Unterrichten den Blick drauf zu haben, wie geht's denn gerade den Teilnehmern, weil manchmal verschätzt man sich, manchmal sind die Übungen kognitiv anspruchsvoller, als man dachte. Ja, oder emotionaler, weil jemand hat plötzlich Erinnerungen, die hochkommen und raus müssen. Und dann kann ich aber durch mein Bewusstsein über diese drei Ebenen die Teilnehmer regulieren und ihnen gleichzeitig ein Werkzeug mitzugeben, wie sie sich selbst regulieren können, indem sie sich diese drei Ebenen bei sich selbst bewusst machen.
Also ich musste da auch an Pezzalotti denken. Pestalozzi, genau. Gott, der Name. Der hat ja auch gesagt, so an Kopf, Herz und Hand, so hat der das ja übernommen, ja. So, jetzt haben wir ganz viel über Tanz gesprochen, ohne wirklich über Tanz zu sprechen. Also, was ist denn jetzt eigentlich Tanz? Ist Tanz eine Choreografie tanzen? Ist Tanz jetzt, dass ich im Raum einfach herumspringe oder ich weiß, da kann man wahrscheinlich jetzt eine ganze Abhandlung drüber halten, aber mal so ganz gefragt, für dich, was bedeutet für dich Tanz?
Tanz bedeutet für mich Bewegung. Und Bewegung ist Tanz. Man definiert nur den Rahmen und den Kontext letztlich. Letztlich kann ich alles, was ich im Alltag mache und sehe und tue, als Tanz definieren, wenn ich das so festlege. Ja, wenn ich raus hier in unseren Innenhof gehe und sehe, wie die Kinder über die Wiese hüpfen, die Nachbarin gerade vorbeigeht, der Postbote auf dem Fahrrad vorbeifährt. Letztlich kann ich mir das vorstellen, genau das Gleiche auf einer Bühne mit Licht und Musik. Und dann ist es für mich eine Szene, eine theatrale Bewegungsszene.
Aber kein Tanz, oder wie?
Auch Tanz. Es ist letztlich, kann alles Tanz sein. Und klar kann man definieren, ein Tanz muss synchron sein. Aber warum? Also wenn man heute, das ist so die Vorstellung, die man hat, ne? Man sieht eine Bewegung, eine Gruppe, die sich synchron auf Musik bewegt. Mhm. Dann ist es Tanz. Mhm. Es ist wiederholbar. Ja. Dann ist es Tanz. Aber das ist ja eine mittlerweile sehr veraltete Vorstellung, die aber trotzdem noch in der breiten Masse im Kopf drin ist. Wenn man auf den Tanzbühnen sich umschaut, was da Wildes vor sich geht, ist letztlich auch jede Bewegung Tanz. Es ist häufig in Verbindung oder meist in Verbindung mit Musik, aber nicht immer. Es ist auch in Verbindung mit Text, aber auch nicht immer. Es ist synchron, ganz oft nicht mehr synchron. Es ist geplant, ganz oft auch nicht mehr. Vieles passiert spontan auf der Bühne zu bestimmten Vorgaben. Man bewegt sich in bestimmten Bewegungsthemen, Welten. Ja, ich denke, Tanz, es ist eine Definitionssache des Kontextes.
Also ich brauche noch nicht mehr Rhythmus?
Letztlich brauche ich auch keinen Rhythmus. Es gibt auch schöne Übungen, das mache ich auch ganz gerne, Tanz zu Musik, zu verschiedenen Musikstilen. Da ist übrigens auch Rudolf von Laban sehr hilfreich, wenn man so Laie ist in verschiedenen Stilen, sich bewusst macht, welche Qualität macht ein Stil aus. Einfach auch, um so ein bisschen Gefühl von einem bestimmten Stil mal mit einfließen zu lassen in der Übung. Dass man sich zu einer Musik bewegt, so wie man sie interpretiert, auch wenn man sich nicht in der Musik oder in dem Tanzstil auskennt, aber dass das nichts Verbotenes ist. Nur weil ich jetzt keinen Bauchtanz zum Beispiel, keinen orientalischen Tanz, das nicht mein Fachgebiet ist, heißt das ja nicht, dass ich das nicht mal dürfte, so, ne, ausprobieren darf. Oder Flamenco zum Beispiel. Das sind ja alles sehr anspruchsvolle, koordinativ anspruchsvolle Tänze mit viel Körperkontrolle verbunden. Und trotzdem habe ich ja als Laie davon auch ein Verständnis oder vielleicht auch mal Lust dazu, das auszuprobieren, ohne das jetzt wirklich professionell zu können. Ja, und ich mache mir bewusst, was für eine Qualität transportiert die Musik und was für eine Qualität kommt aus meinem Körper raus, passend zur Musik. Und das Gleiche kann ich mit Rhythmus machen. Ich kann mich zu einem Rhythmus bewegen, zur Musik, ja, Bewegung auf die Beats oder dazwischen, mit Betonung von bestimmten Zählzeiten. Oder ich mache das Gegenteil, indem ich mich frei rhythmisch bewege, ohne den Rhythmus zu beachten. Das ist auch eine schöne Übung, die ich gerne mache und viele Teilnehmer überfordert, weil wir das so verinnerlicht haben. Also das ist sowas fast schon, würde ich sagen, Angeborenes, dass der Mensch sich zum Rhythmus bewegt und nicht frei rhythmisch und nicht entgegen dem Rhythmus. Aber es ist eine ganz spannende Übung, das mal auszuprobieren, sehr rhythmische Musik anzumachen und die Teilnehmer zu sagen, ihr dürft keine Beats sichtbar machen.
Okay.
Ja, wer Beat sichtbar macht, wenn man dann wieder die, ich sag mal, geschlossene Schulklassensystem, dann mache ich halt wieder auch gerne so Spielchen wie, dass man rausfliegt tatsächlich, wenn ich irgendwo sehe, da ist ein Beat sichtbar gemacht worden. Das motiviert tatsächlich, ich sag mal, so ein Typ wie mein Sohn, der gerne Fußball spielt und gewinnt, der ist dann motiviert mitzumachen, weil er gewinnen kann. Auch wenn er keinen Bock hätte zu tanzen, aber wenn er gewinnen kann, dann macht er mit. Die erwische ich damit. Ja, die anderen, die eh schon mitmachen, die brauche ich ja nicht zu motivieren. Aber wenn ich alle mit ins Boot holen will, dann zum Beispiel auf diese Art und Weise und ihm zu sagen, du darfst jetzt nicht rhythmisch tanzen. Keine Musikschläge darf ich sehen in deinem Körper. Nicht in den Füßen, nicht in den Händen.
Ja, ja, Motivation ist auch unglaublich wichtig. Man muss immer schauen, dass man die Kinder dabei behält, dass sie motiviert sind. Da habe ich auch, glaube ich, eine Podcast-Folge zu gemacht. Schaue ich auch mal, dass ich euch die unten verlinken werde. Ich finde es aber auch sehr interessant. Also auch hier hast du nochmal eine Übung, wie bei diesem Synchronen und Asynchronen, dass das wirklich nochmal so ganz aus dem Alltag heraus ist, weil eigentlich bewegen wir uns ja doch sehr rhythmisch. Also das Gehen alleine ist ein Rhythmus. Mhm. Unser ganzer Tagesablauf ist ein Rhythmus. Ich empfehle sogar auch immer, einen Kurs in einer bestimmten Routine, was man auch als Rhythmus sehen kann, ablaufen zu lassen. Also die Begrüßung sollte ungefähr gleich sein, am besten mit Bewegung oder etwas. Nicht immer, aber gerade wenn die Kinder zum Beispiel den ganzen Tag in der Schule waren, sage ich, empfehle ich immer, sofort einfach fangt an zu tanzen, zuerst mal, dass die in Bewegung kommen, weil die haben den ganzen Tag erstmal gesessen. Und wenn die jetzt, wenn du deinen Kurs mit dem Sitzkreis startest, ist das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst, so ungefähr. Und dann machst du einfach deinen ganz normalen Hauptteil und dann ganz zum Schluss nochmal mit dem Sitzkreis von mir aus zum Beispiel das ganze Bänden. Also das ist ja auch so eine Routine und ein Rhythmus. Und finde es auch sehr interessant, also auch hier die Parallelen zwischen Tanz und dass man auch Tanz so wunderbar einsetzen kann. Jetzt haben wir viel über Laban gesprochen und auch über diese 6 Formen. Ich gehe sie nochmal durch. Wir haben im Prinzip Körper, Raum, Antrieb, Form, Beziehung und Phrasierung. Das sind alles Möglichkeiten, wo du bzw. auch Laban selbst sagen, so können wir Bewegungen auf etwas herunterbrechen, um sie zu lernen. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, da kann man natürlich jede Menge Fehler machen. Und damit wir auch hier etwas einschränken, damit wir mehr lernen können, würde ich einfach sagen, gibt es so 3, ja, vielleicht 3, wenn es auch noch einer mehr oder so ist, aber gibt es 3 Fehler, wo du sagst, Leute, wenn ihr wirklich jetzt sagt, ich würde gerne mal tanzen mit den Kindern, auch nach Laban, welche 3 Fehler würdest du empfehlen, darauf solltet ihr achten?
Fehler, worauf solltet ihr achten? Ich würde versuchen, mir selbst als Leitung klarzumachen, was mit welchem Thema will ich mich beschäftigen und im Vorfeld mir schon für die Zielgruppe ein paar Vorstellungsbilder überlegen, die dazu passen und altersgemäß sind. Ja, also Beispiel, ich will mit dem Faktor Spannung arbeiten, Körperspannung, und will die Kinder dahin kriegen, die zu variieren und damit zu experimentieren. Dann ist zum Beispiel sehr hilfreich, sich vorzustellen, man besteht aus Wasser und Wasser bewegt sich, wird entspannt, wenn es wärmer wird, und angespannter, wenn es kälter wird und erfriert. Ja, und somit zum Beispiel kommt man, wenn man dann mit kleineren Kindern arbeitet, zum Thema Jahreszeiten auch und Temperatur und Umgebung oder auch Tiere letztlich. Ja, sowas zum Beispiel. Und mir das vorher schon so ein bisschen klar zu machen, das ist jetzt wiederum dann ein Thema, was Jugendliche nicht so packt. Ja, da muss ich vielleicht ein anderes Vorstellungsbild finden, um den Faktor Spannung zu thematisieren. Also das ist so angemessene Vorstellungsbilder und finde ich sehr hilfreich und auch je nach Alter nicht zu abstrakt. Also je älter die Teilnehmer, desto abstrakter kann ich in meiner Sprache sein. Und je jünger, desto konkreter brauchen sie es. Genau. Und schließlich, was auch auch hilfreich ist, beziehungsweise ganz ohne, finde ich, ist es sehr schwer, ohne Musik. Okay. Geht auch, aber ja. Was ich auch immer mitkriege, ich unterrichte ja viel Theaterpädagogen und da wird häufig Musik wenig benutzt, weil es ja immer schon eine gewisse Stimmung die Musik beinhaltet und ich dadurch lenke. Ja. Aber genau das kann ich auch nutzen und mir zu erlauben, Musik zu nutzen, um die Gruppe zu lenken. Ja, wenn ich will, dass die Leute schnell sich bewegen, dann benutze ich eine schnelle Musik. Wenn ich will, dass sie sich langsam bei einer Übung bewegen, weil sie genau spiegeln sollen, dann benutze ich eine ganz langsame Musik und schon ist die Übung genauer. Und so sich zu erlauben, Musik tatsächlich, ich sag mal, manipulativ einzusetzen, zu Übungszwecken.
Ja, und mit diesem Konkreten, was du vorhin gesagt hattest, da gehe ich davon aus, dass du wirklich so sagst, wir strecken uns jetzt zum Beispiel, um Äpfel zu pflücken. Oder genau. Wie du dein Beispiel hattest, wir bewegen uns jetzt wie Wasser.
Genau.
Dass du da, ja, kenne ich auch von generell Zirkus, Theater oder wenn wir Akrobatik gemacht habe und wir haben uns aufgewärmt, dass ich da auch bessere Ergebnisse hatte, nachdem ich dann zu den Kindern gesagt habe, so, wir strecken uns jetzt und pflücken Äpfel zum Beispiel.
Auch wenn man sich jetzt wieder die großen Bühnen der Welt anschaut und sich zum Beispiel Ohad Naharin, der Leiter der Bat Sheva Dance Company in Israel, der arbeitet nur mit Vorstellungsbildern, oder Hofe Schechter in England, auch war ein Schüler von Ohad Naharin. Die kompletten Choreografien bestehen daraus, dass die Tänzer sich die ganze Zeit was vorstellen, in bestimmten Konsistenzen sich zu bewegen. Und dadurch werden sie extrem synchron, weil alle genau die gleiche Vorstellung haben. Und dadurch sind auch Vorstellungsbilder für Profis sehr hilfreich, weil wir halt eben im Tanz, im modernen Tanz, nicht mehr die perfekte Form haben, sondern sehr viel Freiheit. Und wie kriege ich jetzt da noch Synchronität rein? Zum Beispiel mit Hilfe von Vorstellungsbildern.
Sehr schön. Schönes Schlusswort von Katja Körber und ich kann euch nur empfehlen, das Buch Kindertanzgeschichten, wie gesagt, findet ihr auch unten in den Shownotes, genauso wie einen Link zu ihrer Webseite, wo ihr auch weitere Informationen findet, wo ihr wahrscheinlich auch, gehe ich mal davon aus, Workshops findet, Workshops, die du regelmäßig irgendwo anbietest, werden die dort auch finden, ne?
Ja, wobei ich tatsächlich im Moment auch eher in geschlossenen Ausbildungen oder an der PH Heidelberg im Rahmen des Studiengangs Theaterpädagogik zum Beispiel tätig bin oder an der Theaterwerkstatt in Heidelberg. Aber es sind auch immer wieder vereinzelt mal offene Workshops für alle dabei oder auch Aufführungen hier und da mit Kindern oder auch Mehrgenerationenprojekte, immer mal wieder spannende Sachen dabei.
Super. Katja, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.